Hallo heute Abend. Zu Beginn erstmal ein QR-Code und ein Link zu den Slides und der Transkription für alle mit Beeinträchtigung oder die ganz weit hinten an der Bar sitzen, dass sie auch von ganz hinten auch die Slides hier vorne auf ihrem Gerät, wenn sie möchten, sehen können. Hier die obligatorische Slide zu meiner Person. Ich bin der Thomas, komme hier aus Dortmund, Heimspiel und bin in der IT seit den 90ern tätig. Bin nicht mehr der Jüngste, glaube ich. Und seit 10 Jahren berate ich Unternehmen oder mache Unternehmen fit für diverse Informationssicherheitsnormen, also 2701, DISAX, aktuell ganz viel in NIS. Und ja, mich kann man auch kaufen. Wenn ihr über diesen Talk, über dieses Projekt, was ich euch vorstellen werde, renten möchtet, macht es bitte A, im Fediverse und B, mit diesen 2 Tags vielleicht, das kriege ich dann auch mit und dann kann ich euch dann auch antworten, wenn ihr möchtet. Ja, Informationssicherheit. Jetzt habe ich keinen Ton, jetzt bin ich wieder da. Informationssicherheit und so Typen wie ich sind so ein bisschen wie pubertierende Kinder. Eigentlich gehören die irgendwie dazu, aber sind auch irgendwie schwierig und am Ende ist jeder froh, wenn sie irgendwie aus dem Haus sind. Und dann komme ich jetzt daher und habe mir den Part rausgepickt, der eigentlich auch am unspannendsten ist, nämlich der Part mit der Dokumentensteuerung. Und das ist schon ein bisschen schräg. Zu Beginn, Schmerzen. Einfach eine typische Situation aus dem Alltag. Kunde beschreibt einen Prozess. Ja, das haben wir in der Datei final1.docx. Komme ich daher, frage in den Fachabteilungen und die entsprechenden Leute, die auch damit auch arbeiten. Ja, eigentlich ist das die Final 2 und mit der arbeiten wir schon seit 2 Jahren. Frage ich ein bisschen tiefer. Ja, und formal freigegeben war aber final1-final.docx. Ein solches Problem, was ist wahr, was ist die Source of Truth in einem Unternehmen, das ist schon mal so für manche eine Herausforderung. Nächste Situation, der Klassiker, lose Dateisammlung. Auf einem SMB-Share, Laufwerk P wie Public, jeder darf alles und irgendwelche alten Relikte aus vor 20 Jahren. Das ist auch ein Problem, wenn man so sein Informationssicherheitsmanagementsystem betreut. Da hat man so eigentlich so keine Schutzziele mehr, für die es sich zu arbeiten lohnt, nämlich so Integrität, Vertraulichkeit ist eigentlich da schon nicht mehr gegeben. Ein paar Worterklärungen, achso, letztes Beispiel, Kunde A benutzt ein SAS und GRC-Tool, Worterklärung, Software as a Service und Governance Risk Compliance Tool, das sind so die speziellen Tools für diesen Bereich. Kunde B benutzt die sprichwörtliche Excel-Sammlung und Kunde C ein Wiki, immerhin, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber ihr seht das Problem, 3 verschiedene Kunden mit 3 verschiedenen Systemen, das skaliert nicht ganz gut und automatisieren lässt sich das auch nicht. Und das ist so nicht nur das Problem von externen wie meine Wenigkeit, sondern das ist auch durchaus das Problem von größeren Unternehmen, die verschiedene Entitäten haben, die verschiedene Firmengruppen unter einen Hut irgendwie bekommen müssen. Das ist kein Einzelfall, das ist Realität und das war genau der Grund, weswegen ich Epi erstellt habe. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir heute sehen. Also erstmal sorry für diesen schmerzhaften Einstieg bisschen. Es kommt gleich noch mehr. Ich stelle euch Epi vor. Es gibt ein Hello World, wie bei Programmierungen üblich sind. Ein paar Worte zu dem Aufbau, ein paar Worte, wie das alles miteinander zusammenhängt. In der Mitte gibt es so einen kleinen Mittelteil, wo ich so eine kleine Feature-Liste gegenüberhalte zu den üblichen Lösungen und zum Abschluss noch so ein paar Besonderheiten, wo ich euch 2 Features vorstelle, wo ich in aller Bescheidenheit denke, das sind ziemlich gute Features, die das ganze Projekt ein bisschen einmalig machen. Was gibt es nicht zu sehen? Ich erkläre nicht, was Informationssicherheit ist. Das würde den Rahmen sprengen. Geht auf media.ccc.de, da gibt es ganz viele Videos, die das alles besser und schöner erklären können, als ich das könnte. Es gibt keine Luftschlösser. Alles, was ich hier euch zeige, ist aus der Praxis. Wir gehen gleich auch direkt auch in die Praxis rein und ich zeige euch das an dem lebenden Code. Und es gibt kein Marketing-Buzzword-Bingo. Für Letztere habe ich extra eine werbliche Seite erstellt. Das ist der Link. Das muss reichen. Solltet ihr euch wundern, was der Name Epi bedeutet? Das kommt aus dem Griechischen und das heißt übersetzt prüfen oder inspizieren. Eigentlich ist das mit I geschrieben, aber die Domain war leider schon weg und da habe ich ein bisschen rumgespielt. 2Y passt. Okay, wie wird mit Epi gearbeitet? Nun, Epi ist im Prinzip ein Framework, ein Git-basiertes Framework und mit Epi arbeitet man mit dem lokalen Rechner. Man kann auch, wenn man nicht so viel Know-how hat, wenn man so vielleicht nur Sachen freigeben möchte oder nur leichte Bearbeitung machen möchte, kann man das auch in einem Webinterface von jedem Git-Server machen, ob Forgio, Giti, GOG, GitLab, was es alles gibt. Wir gucken uns jetzt an, wie wir das im Rechner machen. Und es gibt so ein paar Voraussetzungen, aber die sind wirklich minimal. Und wie ihr an den Tools vielleicht schon feststellen könnt, das sind eigentlich Standard-Tools, die in jedem GNU/Linux heutzutage enthalten sind. Interessant ist, was nicht enthalten ist, nämlich so die üblichen Frameworks, womit Software heute programmiert wird, das habe ich bewusst rausgelassen, weil ich habe wirklich die Auswahl auf wirklich Standard-Tools, die schon vor 20, 30 oder länger Jahren im Einsatz waren, weil ich sicherstellen will, dass auch in den nächsten 20 Jahren Epi diese Lösung funktioniert. Im Grunde reicht ein Texteditor aus. Meine Empfehlung nutzt eine Programmier-IDE, eine Entwicklungsumgebung mit einer Markdown-Vorschau und in größeren Teams, in größeren Organisationen einen eigenen Git-Server. Machen wir mal eine Live-Demo. Gucken wir uns mal direkt an, wie Epi aussieht. Ich hoffe, das klappt jetzt hier mit dem Hin- und Her-Swipen. Müssen wir so machen. Das ist jetzt GNOME Builder. Links seht ihr so ein bisschen die Ordnerstruktur des Repos und hier in der Mitte ein Hello World quasi ein Programm. Ich mache dann ein bisschen größer vielleicht, dass man das sehen kann. Im Prinzip ein Markdown mit einem sogenannten Frontmatter. Dazu gleich mehr. Und wenn man dieses Dokument erstellen möchte, geht man einfach hier oben, startet auf Compile. Dann rattert hier unten eine ganze Geschichte ab. Der erstellt im Hintergrund das Dokument. Und wir gucken uns dann gleich, wenn er fertig ist. Ich habe so 3-4 Dokumente heute Abend einfach mal dahingestellt. Deswegen braucht er ein paar Sekunden länger. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wenn er fertig ist. Erstellung erfolgreich, sagt er da oben. Gucken wir uns jetzt mal an, wie das dann Ganze aussieht. Wo habe ich mein Fenster? Da habe ich mein Fenster. Die Dateien werden alle in ein Exportverzeichnis geladen und diese Hello World haben wir entsprechend hier als PDF. Und wenn ich die als PDF öffne, zack, boom, da ist sie. Ja, das ist im Prinzip der Kern. Jetzt muss ich mal wieder zurückkommen. Da sind wir. Das ist im Prinzip der Kern und alle anderen Funktionen orientieren sich oder sind so ein bisschen drumherum angeordnet. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt sichtbar ist. Ich erkläre ein paar Teile. Das war quasi der Weg. Wir sind hier unten vom Markdown-Dokument über einen Präprozessor und Bildprozess gegangen und haben hier die fertige PDF. Wer das sehen möchte, entsprechend empfehle ich auf Git, auf Codeberg entsprechend. Da kann man die Grafik in groß sehen. So. Kurze Frage, wer kennt Hugo? Ist das jemand? Oh, fast alle, hätte ich fast gesagt. Sehr schön. Wenn ihr Epi beschreiben möchtet, das ist ähnlich wie Hugo, nur anstatt Webseiten fällt am Ende eine PDF heraus. Das ist das Prinzip. Jetzt ist vorhin schon der Frontmatter aufgefallen. Hier habe ich jetzt mal so eine Animation, um ein bisschen zu zeigen, wie die Logik in Epi hineinkommt. Hier seht ihr, im Prinzip im Frontmatter, wenn man so ein Feld definiert, Review Cycle Month, und dann eine Zahl dahinter setzt, jetzt in dem Fall 12 Monate, dann kann Epi beim Erstellen der PDFs Folgendes berücksichtigen. Er guckt, wann war der letzte Review Zeitpunkt, berechnet dann die Zeit und erstellt daraus automatisch natürlich die Reminder, die Erinnerung, um dann auch zu erinnern, jetzt ist es soweit, jetzt muss man das Dokument einmal reviewen. Ist sinnvoll, wenn man mit mehreren Hunderten von Dokumenten umgeht. Was passiert dann im Prinzip? Das zeigt hier die Animation. Es wird eine ICS, eine iCal-Datei quasi erstellt und die kann man dann mit seinem Standard-Kalenderprogramm Outlook, Thunderbird, Evolution, whatever, kann man dann entsprechend abonnieren und ist dann entsprechend im Loop. Es gibt noch zahlreiche andere Logiken, das jetzt nur einfach nur als Erläuterung. Die zentrale Steuerungslogik erfolgt mit sogenannten Snippets. Das sind kleine Tools, Bash-Tools wortwörtlich, die Dinge machen. Hier in dem Fall jetzt einfach ein Snippet, was als Platzhalter zu verstehen ist, der den Firmennamen oder den Namen der Organisation einfach in die Vorlagentexte reintut. Weil man ist bequem, man will nicht ständig alle Vorlagen bei wechselnden Kunden mit entsprechenden Firmennamen oder Rollen oder was auch immer entsprechend als variabler Text da ist, immer durchgehen und anpassen. Also benutzt man solche Snippets als Textbausteine, wenn man so möchte. Genauso wenig möchte man eigentlich auch immer wiederkehrende Textphrasen quasi wiederholen. Hier ist zum Beispiel die Textphrase für den globalen Reifegrad als Snippet hinterlegt. Das sind immer die Sätze, die bei einem gewissen Reifegrad immer wiederholt werden. Also Reifegrad zur Erläuterung, Reifegrad 0 heißt, irgendeine Maßnahme ist nicht implementiert, nicht vorhanden, ist faktisch nicht existent. Reifegrad 5 ist, das ist existent, das wird gelebt, das wird verbessert, das ist also das Beste. Und diese ganzen Sätze, die das beschreiben, das sind immer so 3, 4, 5 Standardsätze oder Abschnitte, die will man nicht ständig neu tippen, bei jedem Control, bei jeder Maßnahme. Und insofern, hier seht ihr so eine Case-Liste in Bash quasi. Und was ich mache, ich tue einfach einen Reifegrad Value 3 übermitteln und der spuckt mir automatisch die entsprechenden Passagen aus. Was ist der nächste Grad der Bequemlichkeit oder der Faulheit? Nun, man gibt nicht die Zahl an, sondern das Skript, das Snippet, holt sich die Zahl selber aus dem Frontmatter zum Beispiel. Und ihr seht ja auch, was möglich ist. Hier sind jetzt zwei Snippets miteinander verschachtelt. Snippet A tut halt nach dem globalen Reifegrad gucken und Snippet B ist inkludiert und schaut in den Frontmatter, was ist denn da oben angegeben. So kann man wunderbar Dinge automatisieren, strukturieren und zum Beispiel, wenn man sagt, okay, alle Dokumente in einem bestimmten Abschnitt möchte ich auf Reifegrad 3 setzen, ist das im Prinzip ein Befehl, zack, boom. Kurze Live-Demo. Wir gehen wieder zurück in meinen Gnome-Bilder. Und ich habe hier ein zweites Dokument, nämlich, das machen wir kurz mal weg, das ist so ein typisches Markdown-Dokument von einem Control. Ich habe jetzt hier TISAX genommen. Das ist eine Norm für die Automobilbranche, die dann entsprechend dort ihre Lieferantenbewertung nach diesem Schema prüft. Und hier seht ihr, wie das geschrieben ist. Das ist im Prinzip Markdown mit Checkboxen, die man dann entsprechend ausfüllen kann. Wie sieht das Ganze als PDF aus? Das zeige ich euch gerade auch. Wir gehen in den TISAX-Unterordner. Da habe ich hier zum Beispiel, das ist 7.1.1, da das PDF. Das machen wir ein bisschen größer. So, und das vergrößern wir hier auch noch. Ein schöner Titel, dann entsprechend Inhaltsverzeichnisse werden erstellt, dann auch das, was für Unternehmen, strukturierte und organisierte Unternehmen wichtig ist, Dokumentenstaat, die Änderungsstaat, die Verantwortlichkeit, ein Revisionsverzeichnis und dann natürlich dann das, was wir vorhin in Markdown gesehen haben, das jeweilige Formular, was dann abgefragt wird. Das ist jetzt ein Control, so könnte das aussehen und dann noch entsprechend danach Umsetzung und Nachweise in der Organisation. Da sind wir wieder. Zeit für ein bisschen Schmerzen. Das ist von dem Control, was ich euch gerade gezeigt habe, die Original-Excel für TISAX, wie das aussieht. Ich kann so nicht arbeiten. Findet Appy ein... Also das zeigt diese Grafik entsprechend sehr schön, findet Appy einen gleichnamigen Ordner zum Dokument im gleichen Pfad. Dann wird eine zweite Logik getriggert. Dann kann nämlich Appy automatisch, wenn irgendwelche Anlagen in einem Unterordner mit dem gleichen Namen sind, diese automatisch dem Dokument hinzufügen. Man sieht das hier jetzt, das ist irgendeine beliebige PDF, die ich hier rausgesucht habe. Und das Snippet, was ihr jetzt hier seht, Document Attachment, das tut automatisch diese Anlagenverzeichnis erstellen. Es guckt dann rein, wie heißt der Dateiname, wie ist das Datum, wie ist die Dateigröße und kann das sehr schön hier entsprechend in einem Anlagenverzeichnis reintun. Das ist jetzt nur eine Anlage, aber stellt euch vor, wenn da so 20 oder 30 Anlagen sind, da freut sich der Auditor, dann behält er seine Übersicht. Snippets können Checkboxen abfragen, das, was wir vorhin gesehen haben. Es gibt ein Snippet, das fragt ganz gezielt ab, wie ist denn der Status und gibt dann das Ergebnis. Ja, nein, vielleicht, habe ich jetzt als Beispiel genommen. Wo verwendet man das? In solchen Übersichtsseiten. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, das ist eine Statusseite für einen NIS-2-Stand beim Unternehmen. Und hier seht ihr in den letzten zwei Spalten, da werden Stati reingeguckt in die Dokumente. Was ist denn der Status des Dokumentes? Entwurf in Bearbeitung freigegeben und dann entsprechend in so einer Entwurfsansicht angestellt. Hier in der letzten Spalte sieht man den Stand der Erledigt-Spalte. Wie viele Controls wurden schon abgearbeitet und wie viele Controls sind noch abzuarbeiten. In Prozent hat man dann hier seine Ansicht, seine Übersicht live aus dem System. Also das ist nicht irgendwie ein Dokument, was man manuell führen muss, was am Ende des Tages nicht stimmt. Nein, das holt sich Appy wirklich beim Erstellen, beim Bild aus den Dokumenten heraus. Hier zum besseren Verständnis die letzten zwei Spalten, nämlich hier das Snippet, was in die Dokumente reinguckt. Und da seht ihr an den Parametern, ist das schon ganz schön mächtig, was es machen kann, nämlich die einzelnen Checkboxen from to gezielt abfragen. Und hier das zweite Snippet, das macht er, sucht in einem kompletten Ordner und tut aus allen enthaltenen Dokumenten einen Mittelwert feststellen, nämlich Mittelwert beispielsweise, wie ist der Reifegrad, der mittlere Reifegrad, wenn man so möchte. Kurzer Zwischenstopp, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen Markdown-Dokumente, wie diese als Source of Truth funktionieren können. Deterministische Builds. Da ist auch sehr viel Energie und sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen, dass das wirklich auch deterministisch ist. Also ein kleiner Fehler bricht den Build sofort ab, fordert auf, dass man den Fehler raussuchen muss und beheben muss, bevor man überhaupt Dokumente wieder auch ins Rebo zurückchecken kann. Linda ist noch mit dabei. Also da ist eigentlich alles, was so ein Softwareentwickler kennt. Snippets und FrontMatter für die Logik und Git für den Audit Trail. Mit Git keine Berührung gehabt, wenn man so möchte, aber wenn man natürlich die Dokumente, das letzte Datum oder das letzte Änderungsdatum sich anschauen möchte, gibt es ein Snippet für, das guckt in Git hinein und tut dann natürlich den letzten Bearbeitungsstand, das letzte Datum aus Git dann herausholen. Ich habe mal so eine kleine Vergleichsmatrix gemacht. Ich finde, diese spricht für sich, aber ich bin vielleicht auch etwas voreingenommen. Natürlich gibt es auch Downsides, die will ich nicht verheimlichen. Appy braucht definitiv ein höheres Know-how. Also ideal für Organisationen, die schon sowieso mit GitOps oder mit Git-Prozessen arbeiten, Softwareentwicklungen, Softwarebüros zum Beispiel. Der ISB, der dafür verantwortlich ist, oder der Maintainer des Repos, sollte definitiv kein Windows benutzen, weil das ist Linux-only. Keine Ahnung, ob es mit WSL2 läuft, ich weiß es nicht. Bitte auch keine Nachfragen, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Und es ist natürlich immer ein Trade-off zwischen maximale Flexibilität und Anpassung und eine hohe Eigenverantwortung. Weil ihr habt schon gestellt, die ganzen Snippets, das sind ausführbare Bash-Skripte, die natürlich irgendwie laufen und die in dem Prozess dann natürlich gestartet werden. Kommen wir zu den Schmerzen Teil 3. Klassiker, was viele machen oder was ich sehr oft sehe, das ISMS, das Informationssicherheitsmanagementsystem, wo alle Daten, alle relevanten Kontakte, alle Prozeduren, alles, das, was man zusammenfasst mit BCM, Business Continuity Management, landet in einem System, wo das selber in einem AD integriert ist. Da frage ich mich, wozu haben wir ein ISMS? Ja, also AD, wenn das wegbricht, bricht alles mit weg, man kann sich nicht mehr authentifizieren und jemand, der verantwortlich ist, steht dann da und kann im Notfall, wenn er es am meisten braucht, nicht darauf vertrauen, dass das noch da ist. Nächste Schmerzen. Ein Hersteller einer Software, einer ISMS-Software, macht ein Update. Wie oft ohne Ankündigung, kurz vorm Audit. Ja, da steht man da. Bugs sind noch nicht mal so schlimm, aber geänderte Abläufe. Und das ist so ein, wenn man so quasi mit dem Auditor im Rücken, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn man so wirklich kurz davor steht und Dinge raussuchen muss und beweisen muss und eigentlich so aussieht wie der letzte Depp, der das zum ersten Mal macht, das ist uncool. Ja. Ein Anbieter hat so ein Update auch so kurz vorher gemacht und hat dabei von allen Dokumenten beispielsweise die Revisionsgeschichten einfach mal geäxt. Und das ist für einen Auditor natürlich auch ganz doof, weil ohne Revisionsgeschichte von irgendwelchen Controls sagt ihm das, das wird nicht gelebt. Ja, war also auch nicht so optimal. Ja, und letzte Schmerzen, Lizenzkosten für ISMS steigen. Was macht man? Ja, irgendein Anbieter ist günstiger. Was macht man? Wir migrieren alles. Nee. Das mit dem Migrieren für Systeme, für Server und für Netzwerke ist schon schwierig. Für ISMS ist das noch einen Tacken schwieriger. Es gibt oftmals keine Regelung für eine Migration. Wenn man das macht, wird ein Doppelbetrieb notwendig sein. Und eine Migration kommt quasi einen kompletten Neuaufbau von der grünen Wiese aus. Ja, man verliert häufig dann auch irgendwelche Daten, hauptsächlich Relationen und im Prinzip wissen das die Anwender, oder die, nicht die Anwender, Entschuldigung, die Anbieter. Extraschmerzen, deswegen NIS2, Extraschmerzen. Solltet ihr ein ISMS-System verwenden und NIS2 so bei euch ein Thema ist, prüft eure AGBs und eure Verträge. Wenn ihr gemäß der NIS2 in 24 Stunden eine Meldung machen müsst nach einem möglichen Vorfall, nach einem Sicherheitsvorfall, dann sollte das die Papierlage eures ISMS-Systems das auch abbilden können. Es gibt nicht wenige Anbieter, die bieten irgendwelche SAS-Lösungen an. Die werden gehostet, bei wem auch immer, Hetzner und Co. Und es gibt aber keine SLAs dafür. Und wenn der Anbieter auch selber von Montags bis Freitags 9-to-5 erreichbar ist, dann hoffen wir, dass nichts am Freitagnachmittag passiert. Dann wird es nämlich schlecht mit der Verpflichtung der 24-Stunden-Meldepflicht. Schauen wir uns noch, was mit API möglich ist. Das sind jetzt so die Nice-to-have-Feature, die ich jetzt zeigen möchte. Einmal automatisch erstellen von PDF-Formularen. Hier seht ihr in der Animation einmal durchklackern, eine typische Lieferanten-Selbstauskunft, die man so in seinen Lieferanten entsprechend umherschickt, um diese Risiko bewerten zu können. Man muss irgendein Indiz haben, um eine Risikobewertung vornehmen zu können. Und da spielen sich leider so wirklich Tragödien der Digitalisierung in Deutschland ab, weil wie sieht der typische Ablauf? Man bekommt eine E-Mail mit einem PDF, dann ist man schon auf der guten Seite. Meistens ist das ein Office-Dokument, Word, Excel. Das druckt man aus, füllt entsprechend die Fragen handschriftlich aus, scannt ein und schickt das als E-Mail wieder zurück. Das ist suboptimal. Und aus diesem Grund macht API Folgendes. Er generiert aus den Markdown-Dokumenten natürlich die Formulare und kann mit, das ist die nächste Folie, auf der ich das zeige, kann mit dem Tool, was entsprechend auch berücksichtigt ist, ähnlich wie bei den Anlagen, guckt, ob da eine JSON, eine PDF-CPU-JSON ist, wo das Formular als JSON quasi vorliegt. Das muss man einmal machen, ja. Und dann kann es im Post-Processing-Prozess nach dem Erstellen der PDF automatisch daraus auch eine ausführbare PDF machen. Und der Ablauf jetzt so im Kontrast dazu ist, jemand kriegt das, füllt das aus, schickt sofort zurück, boom. Ja. Wenn man den Workflow auch zu Ende denken muss, Lebenszyklus ist ein Stichwort. Ich habe am Anfang des Jahres einen Artikel geschrieben, wo man die umgekehrte Sichtweise auch hat. Wie kriegt man die Formulardaten, die per PDF zu einem wieder zurückkommen, wie kriegt man die automatisiert ausgelesen? Das gleiche Tool, PDF-CPU, und dann entsprechend in dem Artikel steht, ist auch unten verlinkt, wie das passieren kann. Dieses Feature lieben Manager und Auditoren. Charts in Markdown. Strange, was ist jetzt los? Das ist auch alles Dex-basiert. Da gibt es ein Snippet für. Hier sieht man so ein typisches Snippet. Es gibt zwei Arten von Charts, die Epi hat, nämlich Pie-Charts und Radar-Charts. Und das ist das Snippet von einem Pie-Chart. Der geht jetzt einfach in die Dokumente in einem Ordner rein und guckt, wie viele Dokumente sind da freigegeben und macht daraus ein schönes Tortendiagramm. Sieht dann etwa so aus. Ja, dazu gibt es in meinem Blog auch so einen längeren Beitrag, wie ich das gemacht habe. Wer möchte, kann danach lesen. Und das ist so ein typisches Radarchart. Ja, da war ich zu schnell. Das ist so ein typisches Radarchart, was Auditoren auch sehr gerne haben. Und das wird auch automatisch aus dem Markdown generiert. Ja, und das so ziemlich gut in der Zeit, nach 26 Minuten, ist das, was ich euch gerne zeigen wollte. Epi als Framework, als Dokumenten-Workflow. Keine Schmerzen, keine Final1-Schlag-mich-tot-Doc-X und vor allem kein Vendor-Login, eine Open-Source-Lösung auf Gutenberg zum Herunterladen, zum Benutzen, zum Anpassen. Dafür ist das da. Dankeschön, dass ich hier sein konnte und eine schmerzfreie Zeit wünsche ich. Fragen? Ja. Okay, ich bin ja noch da. Wenn Fragen sind, könnt ihr mir jederzeit ansprechen. Bis dann.